Du kriegst den Kopf nicht frei, weil du viel zu viele To-Dos auf der Liste hast? Du fühlst dich für alle Belange rund um die Alltags- und Familienorganisation verantwortlich und hast dir eine gleichberechtigte Beziehung anders vorgestellt? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Mental Load Sprechstunde. Wir sprechen über fair verteilte Familienorganisationen, über den Anspruch an Frauen, sich kümmern zu müssen. Und es kommen auch Männer zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Zusammen kriegen wir dein Mental Load in den Griff. Ich begrüße dich heute zu meiner Mental Load Sprechstunde und heute möchte ich über etwas sprechen, für das es eigentlich schon ganz lange höchste Zeit ist. Und zwar, wie bin ich eigentlich zum Thema Mental Load gekommen und wie war das eigentlich bei mir damals? Wie fühlte sich diese mentale Belastung an? Wie habe ich mein Problem erkannt und wie habe ich es gelöst? Also, ich erzähle dir heute die Auswirkungen, die Mental Load auf mich hat und auf viele andere Eltern auch. Und ich erzähle dir heute Stück für Stück die Lösungen, die ich für mich gefunden habe und die ich jetzt natürlich auch an Paare weitergebe. Und ganz am Ende habe ich noch einen tollen Tipp für dich, wie du live an einem ganz besonderen Event teilnehmen kannst. Aber jetzt geht's erstmal los. Und zwar fängt meine Geschichte eigentlich schon an, bevor ich Mutter geworden bin. Wir Frauen, wir werden schon als Mädchen anders sozialisiert als Jungs oder später dann Männer, denn wir werden so sozialisiert, dass wir von Anfang an eigentlich ein gutes Auge für Fürsorge haben, für die Probleme und Nöte anderer, für die Atmosphäre zwischen uns in der Familie oder im Freundeskreis. Und das kommt so, weil wir Mädchen im Prinzip solche Aufgaben übertragen. Das machen wir Eltern oder das Umfeld ganz unbewusst, aber tatsächlich gibt es viele Studien darüber, dass Eltern zum Beispiel einem Mädchen ganz andere Spielsachen schenken. Mädchen bekommen eher eine Puppe geschenkt, sie bekommen kleine Küchenutensilien. Es ist sogar so, dass wir im Spielwarenhandel sehen, dass es dort kleine Kehrbleche und auch kleine Staubsauger gibt und die sind oft in der Farbe Pink. Was hat es mit dieser Farbe auf sich? Ja, Kinder lernen von Anfang an, dass Pink, Rosa, Rot die Farbe der Mädchen ist und Blau eher die Farbe der Jungen. Das war übrigens ganz früher mal anders. Da war Rot die Farbe der Männer, die in den Krieg zogen und dort blutig kämpften. Blau war die Farbe der Frauen, was man oft zum Beispiel an Marienbildern erkennt. Die Maria hat da oft einen blauen Umhang um. Jetzt ist es aber so, es hat sich gerade umgekehrt. Mädchen wissen genau, okay, da sind die rosa Spielsachen und rosa, das gehört zu mir, denn ich bin ein Mädchen und das bekomme ich von Anfang an schon immer oft gesagt. Wenn zum Beispiel Eltern ein Kind bekommen, ist meist die erste Frage, die ihnen gestellt wird, was wird es denn, ein Junge oder ein Mädchen? Wir teilen deshalb Menschen einfach von Anfang an in Junge und Mädchen und anstelle ein Kind erstmal als kleinen Menschen zu betrachten, sehen wir sofort, okay, ein Junge, okay, ein Mädchen, es wird ein Mädchen, also schenke ich eine Puppe, schenke vielleicht eine kleine Puppenküche und so weiter und so fort. Und dann sind die kleinen Mädchen schon mal in dieser Ecke gelandet. Der Spielwarenhersteller Lego hat da in diesem Jahr eine Studie herausgebracht, die wirklich nochmal zeigt, dass Eltern, wenn auch ganz unbewusst, Jungs zum Konstruieren anregen, also zum Beispiel Lego-Steine schenken, Bausteine, Bauklötze, Mädchen dagegen eher im Bereich Fürsorge fördern, also eine Puppe schenken oder ihnen zum Beispiel eher Hobbys ans Herz legen, wie Musik machen oder tanzen. So, was hat das alles mit meinem Mental Load Problem zu tun? Auch ich wurde natürlich als Mädchen sozialisiert und auch wenn zum Beispiel mein Vater ganz besonders Wert darauf gelegt hat, dass wir eben nicht diese Geschlechtsstereotypen Spielzeuge bekommen. Wir haben damals auch schon super feministische Musik gehört, also so Kindermusik aus den 70er Jahren. So bin ich natürlich trotzdem von meinem Umfeld geprägt worden, denn es sind natürlich nicht nur die Eltern, sondern es ist der Kindergarten, die Schule, der Freund, Freundeskreis, das soziale Umfeld oder diese Peergroups, in denen wir uns aufhalten. Ich hatte natürlich eine ganze Horde Freundinnen und als ich dann etwas älter wurde und ein Teenie war, dann habe ich mir natürlich Mädchenzeitschriften gekauft. Und schon in diesen Mädchenzeitschriften erinnere ich mich an Artikel wie, wie kannst du als Mädchen sympathisch, sexy und nett auftreten, wenn du dich verliebst, wie kannst du den Jungen an dich binden? Und du merkst schon, es ist eigentlich wirklich ganz furchtbar, aber da wird Mädchen schon ans Herz gelegt, dass sie es sind, die eine Beziehung prägen müssen. Denn tatsächlich in keinster Weise hat wahrscheinlich mein Mann früher als Junge die Bravo gelesen und sich dort mit Artikeln beschäftigt, die da heißen 10 Tipps, wie du deiner Freundin bloß nicht zu nahe kommst und sie gleichzeitig an dich bindest. Denn Mädchen brauchen ganz viel Freiheit und du darfst nicht zu wenig Gefühle zeigen, denn sonst und so weiter und so fort. Bedeutet, da wurde ich zum Beispiel schon ganz anders sozialisiert als mein Mann. By the way, auch Männer haben da ihre Hürden und ihre Probleme. Also auch Jungs werden so sozialisiert, dass sie möglichst wenig Gefühle zeigen. Und das ist übrigens auch eine dicke Baustelle. Aber heute geht's um Mental Load. Das hat ganz viel mit Fürsorge zu tun. Also ich wurde sozialisiert, dass ich für Fürsorge ganz offen war. Also ich habe das auch schon gesehen. Meine Mutter hat zu Hause die Hausarbeit gemacht, die Kinderbetreuung übernommen. So ziemlich typisch für westdeutsche Frauen damals. Meine Mutter war nicht erwerbstätig, sondern war wie die ganzen anderen Mütter eben zu Hause, hat sich um uns gekümmert, hat Kindergeburtstage organisiert, Feste vorbereitet, hat es zu Hause schön gemacht und hat uns von A nach B gefahren. Mein Vater war erwerbstätig und so habe ich schon gesehen, okay, Männer gehen ins Büro und verdienen dort Geld. So habe ich es als kleines Mädchen dann wahrgenommen und die Mütter bleiben zu Hause, so wie eben alle anderen Mütter auch. Und ich habe dann natürlich auch gesehen an Tanten und Omas und Großmüttern und Cousinen und wie auch immer, wer welche Arbeit macht. Und dort war es eben auch so bei Familienfesten, wer stand in der Küche, wer hat die Tischdecken besorgt, wer hat die Luftballons aufgeblasen und die Deko gekauft, wer hat Karten geschrieben, Karten verschickt, auf Einladung geantwortet. Das waren natürlich immer die Frauen. So ist es bei uns in der Gesellschaft und da liegt natürlich schon der Hund begraben. Du kannst dir vorstellen, dass ich mich also schon als junges Mädchen oder dann später auch als junge Frau dafür verantwortlich gefühlt habe, zum einen in einer Liebesbeziehung Atmosphäre zu schaffen, meinem Freund nicht zu nah auf die Pelle zu rücken, denn ich weiß es aus der Bravo Girl, er braucht seine Freiheit, gleichzeitig romantische Dinge zu initiieren, ein Abendessen zu planen im Kerz bei Kerzenschein und so weiter und so fort. Und irgendwie war natürlich auch immer das Ziel, einen Mann zu ergattern. Also das ist übrigens auch so ein Phänomen, dass jungen Mädchen, jungen Frauen immer signalisiert wird, das größte Ziel einer Frau ist es eben, einen Mann zu finden, der sie dann heiratet. Natürlich völliger Quatsch, aber wir erleben das in Serien, in Filmen. Die Barbie hat ihren Ken und diese ganzen Frauen, die im Prinzip im Film dann glücklich werden, wenn sie ihren Prinzen gefunden haben. Junge Männer haben da weitaus mehr Rollenvorbilder, also auch Männer, die nachher der Held sind, weil sie etwas geschafft haben, ein Abenteuer bestanden, eine Ausbildung gemacht haben oder irgendetwas erworben haben. Aber dort ist nicht das allergrößte Ziel eines jeden Mannes in Film, Fernsehen und sämtlichen anderen Geschichten, eine Frau zu bekommen. Und du siehst hier die nächste stereotype Schublade, in der auch ich landete. Irgendwie habe ich immer gedacht, ein größtes Ziel in meinem Leben muss es sein, einen Mann zu finden, den zu heiraten und Kinder zu bekommen. Gott sei Dank ist es heute ein bisschen anders und das ist natürlich nicht das einzige Ziel einer Frau, in keinster Weise. Es gibt so viele andere Ziele. Eine Frau kann auch ohne Mann glücklich werden. Es gibt homosexuelle Beziehungen, es gibt Menschen, die wollen überhaupt keine Beziehung führen. Es gibt auch Frauen, die wollen keine Kinder bekommen, aber hier stereotype Schublade Nummer 3, Frauen sollen Kinder bekommen und das war natürlich auch ein fester Wunsch von mir, nicht unbedingt nur wegen der stereotypen Rollenbilder, sondern weil ich tatsächlich mir auch Kinder gewünscht habe. Also, ich steckte schon so ein bisschen in der Mental Load Falle, bevor ich mein erstes Kind bekam. Denn tatsächlich habe ich mich immer sehr viel in unsere Beziehung zu meinem jetzigen Mann gekümmert, um Dinge wie einen gemeinsamen Urlaub oder mal wieder zusammen ins Restaurant gehen oder irgendetwas romantisch gestalten und einfach immer mal wieder so Fürsorgearbeit innerhalb der Beziehung zu übernehmen und damit auch Beziehung zu prägen und auch Konflikte aus dem Weg zu räumen. Das heißt, Frauen sind auch oft diejenigen, die zum Beispiel Konflikte ansprechen, weil sie spüren, irgendwas ist da und sie sagen, hey, komm, wir müssen mal hier etwas klären. Ich habe ein Problem oder hast du ein Problem? Lass uns sprechen. Und so kommt es eben, dass Frauen da auch viel emotionale Arbeit investieren in Liebesbeziehungen, aber auch ganz generell innerhalb der Beziehungen zu Freundinnen und Freunden, im Bekannten- und im Familienkreis. Das Ganze nimmt natürlich Fahrt auf, wenn wir dann Eltern werden. Gerade als Mutter ist es dann so, dass wir uns dann natürlich für Fürsorge ganz besonders verantwortlich fühlen. Und jetzt fangen wir mal richtig an, in meine Geschichte zu gehen. Und tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich mir, als wir dann damals vor 11 Jahren unseren ersten Sohn bekamen, dass für mich ganz klar war, dass ich in Elternzeit gehe. Und zwar mindestens ein Jahr, so haben es auch alle anderen Frauen um mich herum gemacht. Und es war auch ganz logisch, denn ich habe nur einen kleinen Teil von dem Geld verdient, was mein Mann damals verdient hat. Übrigens eine wirtschaftliche Hürde für ganz viele Eltern, weshalb Elternzeit in Deutschland meist so aufgeteilt wird, wie wir es gemacht haben. Ich 12 Monate, mein Mann 2 Monate. Und dann haben wir es auch noch so gemacht, diese 2 Monate, in denen er in Elternzeit war, waren wir zusammen zu Hause. Übrigens ist die Elternzeit aus politischer Sicht eigentlich so geplant, dass man die sich möglichst teilt, sodass sobald dann der andere Elternteil die Elternzeit übernimmt, also möglicherweise da zum Beispiel auch die Mutter ablöst, die Mutter in der Lage ist, wieder in ihren Beruf einzusteigen. Und wenn man das nämlich so macht, dann sind eigentlich auch beide Elternteile gleich kompetent, denn beide waren zu Hause, haben die gesamte Fürsorge- und Familienorganisation übernommen, solange Partner oder Partnerin eben beruflich tätig waren und sind also zum einen kompetent und wissen aber auch zum anderen, was es bedeutet, zu Hause zu sein. Ich war jedenfalls ziemlich erschrocken, als ich gemerkt habe, was es bedeutet, zu Hause zu sein. Zum einen war es super, super viel Arbeit und das wissen Eltern eigentlich wirklich erst, wenn sie mal mit einem Baby zu Hause ist. Du kennst es ganz bestimmt, aber man weiß nicht, wo die Zeit hingeht. Mit dem ersten Baby ist es auf einmal Nachmittag und du stehst noch im Schlafanzug da. Du warst eigentlich die ganze Zeit beschäftigt damit, das Baby zu beruhigen oder zumindest mal kurz was zu essen, zu stillen oder Breits oder Milch zu füttern oder was auch immer. Und man weiß überhaupt nicht, wo die Zeit hinkommt und gleichzeitig ist es super anstrengend, weil wir natürlich als Eltern von einem neugeborenen Baby nachts eher weniger schlafen, auch nervös und aufgeregt sind, wenn das Baby irgendetwas hat und gerade beim ersten Kind sind wir da ziemlich unter Druck und Anspannung. Dann kommt dazu, dass wir dann doch wieder in den Alltag einsteigen, dass es Babykurse gibt, Arzttermine für das Baby, dass wir selbst Besuche bei Freundinnen oder Freunden machen, dass wir einkaufen gehen, dass wir im Prinzip unseren Alltag wieder aufnehmen und das Ganze eben mit einem kleinen Baby, das oft einen ganz, ganz anderen Rhythmus hat. Super viel Haushalt natürlich, der dann doch irgendwann nach ein paar Wochen auch Sache derjenigen Person ist, die eben gerade in Elternzeit ist. Und was bei mir dann eben auch passierte, war, dass ich also mich um unser Baby kümmerte, einen wirklich großen Teil des Haushalts machte, solange mein Mann im Büro war und Stück für Stück fast die gesamte Familienorganisation übernahm. Denn was wir nicht sehen, ist, dass diese Arbeit aus Kinderbetreuung und Haushalt eigentlich schon mehr als eine 40-Stunden-Woche ist. Und zusätzlich kommt dann eben die gesamte Familienorganisation dazu. Bekamen wir Besuch, habe ich dann alles vorbereitet, ich habe Einkaufszettel geschrieben, ich hatte alle Termine von uns auf dem Schirm, ich habe, wenn wir in Urlaub fuhren, Packlisten geschrieben, ich habe meinen Mann an gewisse Termine erinnert und so wurde ich immer mehr zur Familienmanagerin. Und obwohl mein Mann und ich uns schon immer Haushaltsdinge und alles Mögliche geteilt haben, war ich eben vor allem, was die Organisation unseres Sohnes angeht, super kompetent, weil ich einfach alle Termine in meinem Handy oder in meinem Kalender stehen hatte. Was jetzt passiert ist, Ich bin nach einem Jahr wieder in meinen Job eingestiegen und rein theoretisch hätten wir spätestens dann mal drüber sprechen müssen, wie wir die Fürsorgearbeit, wie wir die Familienorganisation und auch die Betreuung des Kindes nochmal neu verteilen, da ich ja jetzt auch erwerbstätig war. Aber irgendwie habe ich nicht dran gedacht, mein Mann hat nicht dran gedacht. Du kannst dir vorstellen, ich war nach kurzer Zeit total erschöpft, denn ich hatte dieses Zwei-Schichten-System, das viele Eltern, ganz besonders viele Mütter kennen. Das heißt, ich habe erst meine berufstätigen Schicht gemacht, bin also morgens um 8 aus dem Haus, habe meine 5 Stunden abgearbeitet und bin dann ohne Mittagspause und ohne Mittagessen zur Kita geflitzt, um da meinen Sohn abzuholen. Den habe ich dann nachmittags betreut. Er hatte dann oft schlechte Laune, wie es eben so bei kleinen Kindern ist, war knatschig. Wir sind dann auf den Spielplatz gegangen, da ist ihm dann sein Eis in den Sand gefallen. Dann sind wir noch in den Supermarkt, weil wir dringend Brot brauchten. Ich hatte noch eine Ladung Wäsche zu Hause und. Genau so sah mein Alltag dann aus und ich hatte dann oft bis abends um 18 Uhr keine vernünftige Pause gemacht. Und habe dann noch zusätzlich die ganze Familienorganisation weiterhin übernommen. Und wenn man sich überlegt, was man für so ein kleines Kind ständig anschaffen muss, also angefangen von Klamotten, die Winterausrüstung, die Frühlingsausrüstung, Sommermütze, Matschhose, Arzttermine mit all den vielen weiteren Terminen, muss man dann mal zum Augenarzt gehen oder zur Logopädin oder wie auch immer. Dann gibt's Spielsachen, die wir besorgen, Bücher, die wir ausleihen wollen oder Hörspiele aus der Bücherei. Es ist ein Riesensammelsurium an Zeug, was man da einkaufen, austauschen oder auch mal wieder verkaufen muss. Und all das war dann irgendwie auf meiner Liste und anstelle dann zumindest abends zu chillen auf dem Sofa, wenn das Kind eingeschlafen war, habe ich dann Matschhosen bestellt und Dinge übers Internet organisiert. Habe zum Beispiel, als dann die Taufe unseres Sohnes anstand, Einladungen designt und so weiter. Und ein ganz wesentlicher Faktor, ich war ziemlich viel im Internet unterwegs und du wirst schon erahnen, wohin das führte. Ich habe vor allem auf Instagram und auf Elternblogs gelesen, wie super gut das andere Mütter hinkriegen und dachte immer, hä, irgendwie finde ich mein Leben super anstrengend, es macht mir oft keinen Spaß, fühle mich immer zu erschöpft und ich bin auch ehrlich gesagt oft sehr gereizt und alle anderen kriegen das viel besser hin. Bei denen sieht's schön aus, die sehen selber klasse aus, die ganzen Mütter, die sind immer super geduldig. Das war auch so ein Punkt in der Zeit damals, dass ich mir immer solche Vorwürfe gemacht habe, weil ich super gestresst, manchmal sehr gereizt war und dann eben nicht geduldig mit meinem Sohn umging, sondern eher so eine Meckermama wurde, weil ich so viel Arbeit hatte. Schuldgefühle lassen grüßen. Ich dachte immer, ich bin schuld, ich krieg's nur einfach nicht hin. Ich bin schlecht organisiert, habe mal wieder den Sonnenhut für die Kita vergessen und so weiter. Und dann ist übrigens noch etwas passiert, was viele Mütter kennen. Ich hatte damals einen befristeten Vertrag, was im Verlagswesen leider recht normal ist. Bedeutet, in der Elternzeit lief dann irgendwann mein Vertrag aus. Zuvor war es aber schon so gewesen, dass ich gar nicht in meinen richtigen Job zurückkehren konnte als Redakteurin, weil man mir gesagt hat, dass dieser Job vergeben ist und ich in dieser Position nicht mehr gebraucht werde. Ich wurde dann in die Presseabteilung versetzt, fand ich zunächst mal gar nicht schlecht, hatte dann aber einen Aushilfsjob. Ich habe also sozusagen Presseclippings eingescannt. Das ist eine Tätigkeit, die kann im Prinzip auch eine Aushilfe machen. Ich habe also das Gefühl gehabt, ich bin in meinem Beruf gescheitert, weil ich natürlich dachte, es liegt nicht an der Elternzeit oder an Diskriminierung gegenüber Eltern, sondern an meiner Leistung. Habe mich also da so ein bisschen rausgemobbt gefühlt, hatte das Gefühl, dass ich es irgendwie mit Job und Familie nicht so besonders hinbekomme, dass es bei mir nicht ordentlich aussieht und dass ich die absolute Meckermutter geworden bin. Du kannst dir vorstellen, dass ich unter großem Druck stand und einfach die ganze Zeit das Gefühl hatte, zu scheitern. Und ich habe dann, nachdem wir unser zweites Kind bekamen und unser drittes, immer mal wieder heulend in der Küche gesessen, habe das Gefühl gehabt, ich kriege diese Familienorganisation nicht mehr hin. Ich tauge nichts als Mutter. Ich habe irgendwie meinen Job verloren. Ich hatte mich dann selbstständig gemacht, habe da auch wieder ein bisschen Fuß gefasst, hatte aber einfach immer ein ordentliches Arbeitspensum. Und erst als ich das Konzept Mental Load kennengelernt habe und erkannt habe, dass die Arbeitslast, die ich als durchschnittliche Mutter mit Teilzeitjob und Kinderbetreuung und Familienorganisation und Haushalt auf den Schultern habe, dass das logischerweise viel zu viel ist und dass man das alles gar nicht schaffen kann, ohne zu scheitern. Es sei denn, man hat das Geld, um sich ganz viele Dienstleistungen zu kaufen oder ein Riesennetzwerk oder wie auch immer. Aber im Normalfall haben wir das nicht und dann ist es einfach recht logisch, dass wir bei dieser Arbeitsbelastung scheitern. Ich habe dann Gott sei Dank dieses Konzept Mental Load kennengelernt und habe erkannt, dass ich viel zu viel Organisation auf meinen Schultern habe. Ich habe auch erkannt, wieso es dazu führte, dass ich mich als Mutter für alles verantwortlich fühlte, wieso es dann so geworden ist, dass ich darin immer kompetenter wurde, warum sich meine ganze Familie inklusive meinen Mann so ein bisschen auf mein gutes Gehirn verlassen hat. Also Laura hat alles auf dem Schirm, im Prinzip gibt sie uns die Anweisung und wir warten dann einfach ab. Auch mein Mann hat natürlich alle Aufgaben erledigt, aber gedacht, daran habe eigentlich immer ich zumindest, was so die Familienorganisation anging. Und tatsächlich hat sich noch mal so ein kleiner Moment ergeben und du kennst es vielleicht auch, wir brauchen manchmal im Leben einen Auslöser, um wirklich etwas zu verändern. Und mein Auslöser war eigentlich gar keine große Sache, aber Mental Load führt dazu, dass wir so kompetent sind, dass wir ständig sozusagen den Alltag im Blick haben und wie so eine Dirigentin oder ein Dirigent immer den Taktstock in der Hand halten und Anweisungen an die anderen geben. Das heißt, wenn wir den Takt nicht vorgeben, passiert auch nichts. Und das ist eben dann auch manchmal am Wochenende, an Feiertagen oder im Urlaub so. Bedeutet, wir haben eigentlich nie Pause, der Taktstock ist immer in unserer Hand. Und genauso war das auch bei mir. Wir waren im Urlaub mittlerweile mit den 3 Kindern und ich hatte das Gefühl, ich brauche mal dringend Pause und hatte mich auch riesig auf diesen Urlaub gefreut. Das ist ja immer so dieses Bild von Urlaub, auch wenn wir eigentlich wissen, dass mit Kindern da trotzdem ein gewisses Stresslevel herrscht. Aber ich wusste, ich habe Urlaub, ich muss nicht arbeiten. Dann habe ich gemerkt, okay, ich arbeite ja trotzdem. Ich habe Einkaufslisten geschrieben, wenn wir in den Supermarkt fuhren. Ich habe überlegt, was es in der Ferienwohnung abends zu essen gibt. Was muss in den Wanderrucksack, welche Tour machen wir morgen? Und Wetter ist schlecht, also wir gehen ins Hallenbad und packen dann unsere 7 Sachen ein. Und ich hatte das Gefühl, ich bin schon wieder diejenige, die alles organisiert. Und da, durch diese Enttäuschung mit dem Urlaub, da ist es mir dann irgendwie alles zu viel geworden. Und als wir dann noch gemerkt haben, dass wir diese Logopädie-Übung meines Sohnes vergessen hatten, bin ich so richtig ausgeflippt. Natürlich denkt man dann sofort Logopädie-Übungen. Wieso flippt die jetzt so aus? Es gibt wirklich weltbewegendere und dringendere Dinge als Logopädie-Übungen. Aber für mich war das einfach dieser bekannte Tropfen auf den heißen Stein. Und wir haben dann wirklich den Urlaub abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas muss sich jetzt ändern. Ich schaffe das nicht mehr und ich kann diese Organisation nicht mehr übernehmen. Und ich wusste auch nicht so recht, wie kommen wir da raus. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Und das ist, glaube ich, etwas, was für Paare ganz, ganz wichtig ist. An einen Punkt zu kommen, wo das Paar merkt, so, wir müssen jetzt was ändern, weil wir rennen sonst in wirklich unterschiedliche Richtungen. Oder aber wir werden immer belasteter, dass wir vielleicht dann daran auch erkranken können. Denn das ist wirklich auch ein Problem, dass aus dieser mentalen Belastung, je nach Lebenssituation, je nach Lebensumständen und je nachdem, wie es dir natürlich persönlich auch geht, dass das wirklich zu Burnout oder Depressionen führen kann. Bei mir war es Gott sei Dank nicht so weit. Wir haben die Handbremse frühzeitig gezogen, dank dieses einen Tropfen. Ich bin deshalb wirklich ganz froh, dass diese kleine Situation zu so einem etwas größeren Knall führte und wir dann gesagt haben, so, wir fahren jetzt nach Hause, wir packen die Sachen zusammen aus und dann überlegen wir, wie können wir unseren Alltag verändern, sodass ich mich als Mutter nicht ständig belastet fühle, dass wir als Paar nicht laufend Konflikte haben rund um diese Fragen, wer kümmert sich um was und warum muss ich alles allein auf dem Schirm haben. Mein Mann, der natürlich das Gefühl hatte, er weiß ja gar nicht, was er tun soll, er hat das Gefühl, er kann es mir nicht recht machen, wir können das Problem nicht richtig greifen. Und natürlich auch die Kinder, die gelitten haben unter dieser angespannten Situation an einer Mutter, der es irgendwie nicht gut geht, die gestresst ist und die ständig schimpft. Und so haben wir gemerkt, wir wollen jetzt wirklich was ändern. Und wir sind tatsächlich strukturiert vorgegangen, weil wir inzwischen dieses Konzept Mental Load kennengelernt haben und ich als berufliche Redakteurin und Journalistin habe ordentlich recherchiert, habe in meinem Blog drüber geschrieben, habe dann ja auch das Buch geschrieben über Mental Load, habe also ganz viel gelesen darüber, auch aus beruflichem Interesse. Aber natürlich ist uns so privat auch einiges klar geworden. Ganz wichtig ist hier nochmal die Nachricht, daran sind die Menschen nicht selbst schuld. Wie du vielleicht sehen konntest an meiner Geschichte, die recht symptomatisch ist für viele Mütter in Deutschland. Also ich glaube, mit dieser Geschichte können sich ganz, ganz viele identifizieren. Denn wir landen da oft ganz automatisch aus diesen Gründen der Sozialisierung, Stereotype, Rollenbilder. Es werden viele Mütter diskriminierenderweise aus ihrer Berufstätigkeit gedrängt. Wir haben einen sehr hohen Muttermythos, also dieses Gefühl, Mama soll und muss und kann alles schaffen. Wir haben Bilder auf Instagram, Pinterest und Co., die suggerieren, Muttersein ist ein einziger Tanz auf einem Weizenfeld mit Blumenkranz im Haar. Und all das führt eben dazu, dass wir super viel Arbeit haben, unter starkem Druck stehen, Schuldgefühle haben, wenn wir uns mal ausruhen und irgendwie aus dieser Falle nicht herauskommen. So, was haben wir nun gemacht? Wir haben vor allem geredet und das ist gar nicht so einfach. Alle Paare, die jetzt zuhören, wissen genau, dass diese Konflikte, die durch Mental Load entstehen, ganz schön schwierig zu lösen sind. Das ist wie eine super harte Nuss, die wir kaum knacken können. Denn wir gehen natürlich oft in ein Gespräch mit ganz viel Wut oder ganz viel Unsicherheit oder Frust, weil wir das Gefühl haben, der Partner oder die Partnerin sieht die Mühe nicht. Wir fühlen uns verzweifelt, weil wir keinen Ausweg sehen und dann hauen wir uns nur noch die Vorwürfe um die Ohren. Darum ist eben dieses Konzept Mental Load auch so gut und wichtig. Und das zu erkennen kann zum Beispiel auch mit dem ganz wunderbaren Comic von der französischen Comiczeichnerin Emma gelingen. Googelt den mal, ich verlinke ihn noch in den Shownotes. Diesen Comic kann man sich als Paar anschauen, kann nochmal diese strukturelle Problematik erkennen, um dann zu sehen, okay, wir beide sind nicht schuld. Wir sind jetzt in diese Falle geraten, aber wir haben jetzt die Chance, uns aus dieser Falle zu befreien. Und das funktioniert eben in vier wichtigen Schritten, die ich im Prinzip in meinen Vorträgen, in meinen Workshops beschreibe, die ich aber demnächst auch in einem tollen Event beschreibe, bei dem du dabei sein kannst. Zum Schluss meiner Geschichte möchte ich nochmal erzählen, dass mein Mann und ich da tatsächlich einen Weg rausgefunden haben aus der Falle. Ich möchte aber hinzufügen, dass wir natürlich oft immer noch Stress haben, dass auch ich mich oft Mental Load belastet fühle und mein Mann ganz bestimmt auch, dass wir ab und zu Konflikte haben. Was sich aber verändert hat, ist, unsere Familienorganisation liegt eben nicht nur auf meinen Schultern, sondern wir haben die Dinge alle beide auf dem Schirm. Wir haben uns ein Familienorganisationssystem aufgebaut, wir haben ein wöchentliches Abspracheritual, wir haben geübt, zu kommunizieren und unseren Frust und unsere Überforderung anzusprechen, ohne den anderen schuldig zu sprechen. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch gelernt, neue Prioritäten zu setzen. Also ich zum Beispiel meinen Fokus auch mal auf meine Entlastung zu setzen oder eben auf meine Berufstätigkeit, auf meine Hobbys. Mein Mann ganz genauso, der natürlich auch oft unter sehr viel Stress gelitten hat und das auch ab und zu nach wie vor tut. Er hat auch seine Auszeiten, seine Pausen und das ist eben auch eine Sozialisierung, die in denen Männer wachsen auf mit diesem Gefühl, die Priorität liegt im Prinzip auf dem Geldverdienen für die Familie. Darum ist es auch oft so, dass sehr viele Männer, und ich möchte hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass Männer ihre Prioritäten auf die Berufstätigkeit legen. Eben auch aus dem Grund, weil sie so sozialisiert werden. Denk mal an einen jungen Mann, der Erzieher werden möchte, der wird dann garantiert gefragt, wie möchtest du davon eine Familie ernähren? Also, wir legen unsere Prioritäten unterschiedlich. Sobald dann aber daraus ein Konflikt entsteht, wie in diesem Fall, du siehst nicht, was hier zu Hause alles getan werden muss, ist es wichtig, darüber zu sprechen. Im Prinzip auch zu gucken, warum tun wir das eigentlich alles? Und dann zu erkennen, dass das Ziel eigentlich das gleiche ist. Wir möchten zufrieden und gesund mit unserer Familie zusammenleben. Wir möchten Zeit mit den Kindern verbringen. Wir möchten uns aber auch selbst dabei nicht verlieren. Und da gibt es eben einige Schritte, die Paare tun können. Und die stelle ich übrigens jetzt auch bei meinem großen Event vor. Und du kannst dabei sein, und zwar am 7. Juli um 9 Uhr vormittags. Dienstags gibt es ein Live-Event über Zoom in 4 magischen Schritten, die Familienorganisation verteilen. Den Link zum kostenlosen Event findest du in den Shownotes oder auf Instagram. Dort findest du mich als mentalload-expertin und ich freue mich riesig, wenn du bei diesem Event dabei bist. Ich werde da diese 4 Schritte mal skizzieren. Ich werde natürlich was auch aus meinem eigenen Erfahrungsschatz erzählen. Ich werde aber auch darüber sprechen, was die Inhalte sind, die ich auch in Workshops und in Vorträgen weitergebe oder was ich eben auch mit meinen Paaren in meiner Mental Load Akademie im Mentoring-Programm erarbeite. Also du siehst, Mental Load komplett aus unserem Leben zu reduzieren ist super schwierig. Es ist sehr einfach, in die Mental Load Falle zu treten und es bedarf schon einiges, sich daraus zu befreien. Es ist aber möglich und es ist vor allem dann möglich, wenn wir miteinander darüber sprechen, als Paar, als Familie, als Gesellschaft. Denn vor allem auch zum Beispiel alleinerziehende Eltern haben da natürlich ganz besonders große Herausforderungen. Das höre ich nicht auf zu betonen. Nichtsdestotrotz möchten wir hier darüber sprechen, wie es möglich ist, auch Familienorganisation auf feste Beine zu stellen, mit dem Fokus darauf, Arbeitsbelastung zu reduzieren, Aufgaben zu priorisieren, sodass wir wirklich mehr Zeit haben, um uns auszuruhen und die Dinge zu tun, die uns gut tun. Und das ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Ich habe jetzt viel mehr Zeit oder vielleicht formuliere ich es anders, ich nehme mir die Zeit, ich mache Pausen, ich lege mich ins Bett und lese eine Runde, ich setze mich ans Klavier, ich gehe laufen oder ich chill auch ganz oft mit den Kindern zusammen und das ist genau das, was wir brauchen, denn unser Gehirn kann nicht die ganze Zeit in Vollbelastung, in Überlastung arbeiten. Unser Gehirn braucht wirklich auch mal Ruhe und Entspannung und wenn sich das Gedankenkarussell ständig dreht, ist das kaum möglich. Also, wir kommen da zusammen raus. Ich freue mich, dich im Event zu sehen. Kostenlos anmelden kannst du dich, wie gesagt, über die Shownotes oder über Instagram. Und dann sehen wir uns am 7. Juli 2022, 9 Uhr, wenn die Zeit für dich überhaupt nicht passt. Es wird demnächst noch ein zweites Event zu einer anderen Uhrzeit geben. Ich probiere da gerade aus, was gut funktioniert. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen richtig schönen Tag. Letzter kleiner Tipp, mach unbedingt Pause und am besten terminierst du dir die jetzt sofort in dein Handy ein und erinnerst dich mit deinem Handywecker daran, denn unser Kopf muss endlich auch mal zur Ruhe kommen. Tschüss!